Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wahre Gesundheit. Heute darf ich mit Dr. Patrick Assheuer über das Thema Umweltgiftstoffe und Immunsystem sprechen. Im ersten Teil werden wir uns anschauen, was sind denn überhaupt diese ganzen Umweltgiftstoffe, wo kommen die her, wer hat die verursacht? Und wir beleuchten auch ein wenig das Immunsystem, wie das auf diese Umweltgiftstoffe reagiert. Und ich muss sagen, da waren auch für mich einige neue Dinge mit dabei. Und ich wünsche jetzt jedem viel Spaß beim Zusehen. Guten Tag, Herr Dr. Assheuer. Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Wir sprechen ja heute über das Thema Umweltschadstoffe und Immunsystem. Und wir haben uns vorgenommen, das Ganze so in zwei Teilen zu behandeln. Zum einen Teil reden wir über die Umweltschadstoffe, quasi das Problem. Und im zweiten Teil wollen wir natürlich auch Lösungsansätze anbieten. Immunsystem. Wie kann ich mir das als Laie, wenn das sich ein Laie anschaut, wie kann er sich denn überhaupt sein Immunsystem vorstellen, ganz grob?
Naja, ganz grob ist ja unser Immunsystem dafür da, fremde Substanzen oder Erreger vor allem zu erkennen und zu eliminieren. Also klassischen Virus oder Bakterium, was uns nicht umbringen soll, muss entdeckt und bekämpft werden. Andererseits ist unser Immunsystem auch sehr, sehr wichtig, um Sachen zu tolerieren. Weil es gibt so viele Sachen, die eben fremd sind und nicht körpereigen sind, wie zum Beispiel ein Birkenwald oder ein Haselnussstrauch oder eine Gräserwiese. Und es wäre natürlich fatal, wenn wir gegen diese Sachen immer überreagieren würden. Deshalb brauchen wir fürs Immunsystem halt auch eine Toleranz, damit eben körperfremde Sachen, Erreger und so weiter toleriert werden. Und diese Balance ist halt sehr, sehr wichtig. Und in der heutigen Zeit durch die ganzen Umwelteinflüsse geht diese Balance oft durcheinander. Und das Wichtigste ist, dass wir die Toleranz verlieren und eben die Sachen, die wir eigentlich tolerieren sollten, plötzlich nicht mehr tolerieren und dann eben nicht mehr unbeschwert über eine Wiese laufen können, weil uns Heuschnupfen plagt oder wir immer mehr Sachen nicht vertragen, sei es Gluten, sei es Milcheiweiß und so weiter. Da sehen wir, dass immer mehr Probleme entstehen und man braucht sich nur mal beim Kindergeburtstag umgucken. Der eine darf dies nicht essen, der andere darf das nicht essen. Das gab's früher alles nicht, Da konnte jeder alles vertragen und da sehen wir einfach, dass ein ziemlicher Druck auf unser Immunsystem entstanden ist und darüber können wir gerne heute ein bisschen reden.
Weiß man denn mittlerweile bestätigt, woher diese Unverträglichkeiten kommen, woher sich das alles entwickelt hat, die letzten Jahrzehnte?
Nö, also für die normale Medizin ist das immer noch ein großes Rätsel. Wieso, weshalb, warum jetzt plötzlich so viel Allergien da sind. Dann wird es natürlich immer gesagt, das ist genetisch, weil die Eltern das haben. Oder allgemein Umweltschadstoffe wird immer so als Punkt genommen, der nie weiter erklärt wird. Ob damit jetzt die Luftbelastung gemeint ist, weiß man gar nicht. Und warum es so viel Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, da hat die Medizin überhaupt keine Idee.
Wenn die klassische Schulmedizin keine Antworten weiß, dann muss man sich halt an andere Leute wenden, die sich vielleicht schon mal auch andere Gedanken gemacht haben. Deswegen spreche ich ja heute auch mit Ihnen. Was sind denn so Ihre persönlichen Favoriten für die Auslöser dieser Inbalance im Immunsystem?
Also ganz wichtig sind auch unsere Entgiftungsenzyme und unser Entgiftungssystem. Da haben wir ganz viele auch genetische Schwierigkeiten, also Phase 2 Entgiftungsgenetikstörung, also das Glutathion-System oder auch die HPU, diese Phase 1 Entgiftungsstörung. Wenn der Mensch oder das System Mensch diese Schadstoffe nicht rausbekommt aus dem Körper, dann stauen sie sich im Körper und müssen sich irgendwo ablagern. Und das kann halt zu chronischer, zu stiller Entzündung führen und unser Immunsystem aktivieren. Und diese ständige Überaktivität des Immunsystems, diese chronische Silent Inflammation, die ist das große Problem, dass das Immunsystem halt die Toleranz verliert und dann diese beschriebenen Phänomene halt auftreten.
Also haben wir zwei Bereiche, dass wir zum einen haben wir die Zunahme von den ganzen Umweltschadstoffen die letzten Jahrzehnte ganz besonders. Und zum anderen haben wir unterschiedliche Typen von Menschen, die unterschiedliche Entgiftungsfähigkeiten haben.
Ja, kann man so sagen.
Wie finde ich denn heraus, welcher Typ von Entgifter ich bin? Und dann vielleicht auch im Anschluss so die typischen neuen Umweltschadstoffe.
Ja, also rausfinden ist natürlich gar nicht so einfach. Je gesünder die Leute bis ins hohe Alter sind, desto besser ist wahrscheinlich das Entgiftungssystem. Also früher hieß es ja immer, der Stärkere setzt sich durch. Wahrscheinlich ist es heute der besser entgiften kann, setzt sich durch. Wir werden ja immer aufmerksam, wenn die Leute früh in Anführungsstrichen ohne Grund krank werden, schon im Kindes- oder Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter, wenn da schon leichte oder auch schwerere Erkrankungen auftreten, dann fragen wir uns oder ich mich immer, naja, das fällt ja nicht vom Himmel. Was ist denn da los? Und dann sind diese Störungen halt einfach sehr wichtig, weil die so grundlegend und so tiefgreifend sind und ja, einfach auch häufig sind. Und im Prinzip kann man bei jedem da nachschauen. Was heißt nachschauen? Also das sind Labor- oder Urinuntersuchungen bei speziellen Laboren, die man machen kann, um zu schauen, ob man halt so ein guter oder ein schlechter Entgifter ist.
Mhm. Was sind denn dann die, ich meine erstmal mal vielen Dank, dass Sie sich während unterm Wochentag Zeit nehmen von Ihrer Praxis. Sie sind ja praktizierender Arzt, ja, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man mal eben so nebenbei ein Interview gibt. Was sind denn dann die typischen Symptome oder häufige Symptome, mit denen die Patienten zu Ihnen kommen? Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, eigentlich sind es alle chronischen Erkrankungen, also klar, wenn sind es Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Heuschnupfen, das sind natürlich so die Klassiker, wo man merkt, ja, da ist jetzt eine Allergie mit dabei. Aber eins der häufigsten Symptome ist ja so Müdigkeit, Erschöpfung, irgendwas stimmt nicht, Brain Fog, hier tut was weh, da nicht belastbar, hier schnell erkältet oder immer wieder irgendwas anderes. Und die Leute rennen von Arzt zu Arzt und werden ein paar Sachen abgeklärt und irgendwie heißt es immer, ja, da ist eigentlich nichts, das ist jetzt psychosomatisch und der Stress oder das Wetter oder das Alter. Und diese Funktionsstörung oder Befindlichkeitsstörung, die werden von der Medizin halt ja nicht richtig ernst genommen. Was man andererseits auch verstehen kann, weil diese Sachen oft nicht gut mit der herkömmlichen Diagnostik, also bildgebenden Verfahren oder Labor halt festzustellen sind. Und wo in der Medizin keine Diagnose ist, ist auch keine Therapie. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie werden nicht verstanden. Und deshalb gibt es ja immer mehr ja Heilpraktiker oder so eine Kongresse oder Vorträge von ja Leuten, die sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und wir merken, dass die Patienten da einfach einen riesen Bedarf haben, was die Medizin leider nicht abdeckt. Und ja, deshalb sitzen wir hier. Ne?
Wie ist denn da die Einteilung von diesen angeborenen Immundefiziten oder Defekten und den erworbenen? Wie ist da die Verteilung?
Also angeborene Immundefekte sehen wir in der normalen Praxis relativ selten, weil wenn da Beschwerden sind, dann tritt das schon im frühen Kindesalter auf. Es gibt zwar auch selektive Immunglobulinmangel, die wir schon zwischendurch mal rausfischen, aber das meiste sind die erworbenen Immundefekte einfach durch die chronischen Entzündungen, durch die Umweltbelastungen. Also ganz, ganz klar eher erworbene Probleme.
Zum Immunsystem selber. Das ist ja auch gerade aktuell ein hochwichtiges Thema, womit jetzt mittlerweile sich jeder fast schon mal einmal mindestens beschäftigt hat, so zumindest oberflächlich. Wie läuft das denn dann ab, so eine Reaktion? Weil es gibt ja schon, also ich selber kenne auch viele Leute, die echt Atemprobleme haben oder mit der Lunge schon immer schon Thema hatten, die jetzt besonders viel Angst haben, gerade während der Corona-Zeit. Woher kommt das denn, dass es diese vielen Vorerkrankungen gibt? Und das kann man sagen, das sind sehr häufig Schwermetallbelastungen, sind das sehr häufig vielleicht die Helikoptereltern auch gewesen, dass das Kind nie richtig im Dreck gespielt hat?
Ja, gute Frage. Also einerseits haben wir das angeborene Immunsystem, da gehören so die Makrophagen dazu, die Granulozyten, aber auch die natürlichen Killerzellen, die immer wichtiger werden, auch für Virusabwehr. Und die sind oft halt geschwächt oder halt, na, was heißt geschwächt, sondern überansprucht sozusagen. Und das erworbene Immunsystem, völlig richtig, hat auch was mit Training zu tun. Also wenn wir alles desinfizieren und gar kein Virus-Update jeden Tag kriegen, dann kann unser Immunsystem sich da nicht drauf einstellen. Und deshalb ist halt Dreck durchaus gut fürs Immunsystem. Und also eine gute Maßnahme halt auch das Immunsystem zu stärken, ist halt über den Darm. Und wenn wir dem Darm halt dann fremde Bakterien, also die Probiotika zusetzen, dann ist es ja schon eine Aktivierung des Darmimmunsystems. Und das ist halt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sein erworbenes Immunsystem immer wieder zu trainieren, indem man halt, fremde Bakterien zuführt, die aber nicht pathogen sind. Es ist ja wie eine Impfung, dass man dem Körper einen Reiz gibt und er sich da stärkt, ohne aber halt mit Schadstoffen zusätzlich belastet zu werden.
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dann entstehen dadurch überall im Körper Entzündungen. Und wo treten diese Entzündungen überall auf? Sind es die Schleimhäute, Nervensysteme? Wo manifestiert sich das meistens?
Also es können sich Entzündungen bilden. Natürlich muss es ja nicht sein. Bei den Leuten, die, relativ gesund sind, die haben ja auch mit den ganzen Umweltschadstoffen zu tun. Also seien es Schwermetalle, seien es Insektizide, Pestizide, Glyphosat als großes Thema, sei es Konservierungsstoffe in Lebensmitteln oder Giftstoffe aus toten Zähnen, was auch ganz wichtig ist. Elektrosmogbelastung wird immer mehr. Die Ernährung mit Zusatzstoffen wird immer komplizierter oder schwieriger. Und all das muss ja das Immunsystem tolerieren oder ausscheiden. Und bei vielen klappt das auch. Ja, das ist nicht das Problem. Andererseits sehen wir, dass bei immer mehr Leuten es eben nicht klappt. Ob da jetzt nun eine genetische Entgiftungsstörung dahinter steht oder nicht, ist jetzt vermutlich, aber jetzt gar nicht so wesentlich. Und dann kann es zu diesen chronischen Entzündungen kommen, dass dann unser Immunsystem, also die Immunzellen, dann plötzlich mit Entzündung reagieren. Also sie wollen, unsere Fresszellen, die Makrophagen, wollen irgendeinen Umweltschadstoff, der da ist, sei es Quecksilber oder Aluminium, eliminieren und wollen es fressen und töten sozusagen und geben dadurch halt immer Alarm- und Signalstoffe, also Botenstoffe, Zytokine in der Medizin genannt, an andere Zellen weiter, sagen hier Alarm, 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 hier stimmt irgendwas nicht, ich komme hier nicht klar. Und diese Botenstoffe sind halt proinflammatorisch, also entzündlich sozusagen. Und Entzündung im Körper, akute Entzündung kennen wir alle, wenn Fieber, Temperaturerhöhung, eine Rötung und so weiter. Aber diese chronischen Entzündungen, die sind oft halt unbemerkt, beziehungsweise unbemerkt halt nicht. Also sie können halt unser Energielevel ganz schön runterfahren. Also aktivierte Immunsysteme verbrauchen 20-50% mehr ATP. Und ATP ist von unseren Mitochondrien, also die Energiekraftwerke des Körpers, der Kraftstoff sozusagen. Und wenn wir dann nur auf halber Kraft fahren, dann fehlt halt die Energie für alltägliche Sachen. Müdigkeit macht eine chronische Entzündung, aber auch an allen Organsystemen kann eine Entzündung Auswirkungen haben. Also im Hormonsystem sozusagen kann es natürlich auch Einfluss haben. Also wenn der Körper mit Entzündung zu tun hat, dann ist an Fortpflanzung und Libido ist eher in der zweiten Reihe sozusagen. Und das sehen wir ja auch, dass immer mehr Paare auch Probleme haben, Kinder zu kriegen, weil unser Hormonsystem durcheinander ist. unser Nervensystem reagiert auf chronische Entzündung mit, ja, auch mit Runterfahren des ganzen Stoffwechsels. Also das kranke Tier bleibt in der Höhle sozusagen, ja, soll sich schonen. Und deshalb ist dann eher die Müdigkeit, aber auch die Depression oder die Schlafstörung halt ein erste Anzeichen dafür. Ja, an den Schleimhäuten sieht man es natürlich auch, weil da die ganzen Erreger reinkommen, und die Darmschleimhaut ist ja ein riesen, ja, Bereich, und da sehen wir ja die Immunreaktionen und die Unverträglichkeiten. Aber es fängt ja schon im Mund an, bei Zahnfleischentzündung sehen wir ja auch dann Entzündung, wo man sagt, ja, es ist jetzt keine akute Entzündung, aber wie viele Leute haben beim Zahnarzt da auch schon Probleme, ne? An der Muskulatur, ja. Also Muskelschwäche, Muskelmüdigkeit, also wenn die Leute einfach nicht belastbar sind und nach dem Sport denken, sie sind vom Lastwagen überfahren worden. All sowas, also an jedem Organsystem sehen wir Auswirkungen einer chronischen stillen Entzündung, der Silent Inflammation, die erstmal auf die man erstmal gar nicht so kommt, aber wenn man sich es einmal so anguckt, denkt, oh ja, da kommen halt diese ganzen Zipperlein und Beschwerden her, ja, wenn ein Patient da 10 von den Sachen da erzählt, dann drehen die Ärzte schon mit den Augen und sagen, ja, ist ja schon wieder nichts Richtiges, also was soll man denn da machen, ne? Und da die Leute abzuholen ist ja ganz, ganz wichtig, ja, und aber auch nicht so einfach natürlich, ne? Das ist doch viel Detektivarbeit.
Ja. Ja, es fällt mir gerade auch sehr, sehr schwer, noch nicht in die Problemlösung zu gehen, weil natürlich brennt es mir auch unter den Nägeln, Sie zu fragen, wie wir das Ganze wieder loswerden in den einzelnen Bereichen. Aber das machen wir ganz brav im zweiten Teil. Und zwar wollen wir noch mal ganz kurz über die verschiedenen Umweltschadstoffe sprechen, die es ja gibt, und das noch mal kurz ein bisschen mehr herausarbeiten. Mhm. Beispielsweise das Thema Aluminium. Ja, da gibt es ja höchstwahrscheinlich auch viele verschiedene Sources für, also Ursprünge, woher das kommt und wie das dann endgültig bei uns im Körper landet. Können Sie mir da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also Aluminium kennt ja jeder aus der Verpackungsindustrie, in Tetrapacks, in Alufolie und so weiter. Da kommen einfach unsere Lebensmittel schon viel mit Aluminium in Kontakt. Und da haben wir natürlich immer noch die Chance, dass unser Darm, wenn er gesund ist, das abwehren kann. Also nicht alles, was wir essen, gelangt auch in den Körper, sondern wird auch wieder ausgeschieden. Ist natürlich immer ein Problem, wenn der Darm gestört ist, dass dann einfach mehr aufgenommen wird. Dann Laserdrucker sind zum Beispiel eine Quelle von Aluminium. Also da ist immer gut, halt so einen Filter draufzusetzen. Aluminium da auch durch diese Toner halt emittiert wird. Dann ist Aluminium in Medikamenten zum Beispiel auch mit drin, als Rieselhilfe. Dann ist Aluminium in Impfstoffen als Adjuvanz. Gut, jetzt wird man nicht jeden Tag geimpft, und aber gerade im Kindesalter, wenn im ersten Lebensjahr, weiß ich, dann 10 bis 20 Impfungen gemacht werden, was die Generation früher einfach nicht abbekommen haben, dann ist das eine riesen Aluminiumbelastung. Und dass da das Immunsystem dann schon kippt und wir immer mehr chronisch kranke Kinder mit Allergien, Neurodermitis und so weiter sehen, ist sicherlich auch, hat sicherlich auch damit zu tun. Man will auf der einen Seite was Gutes tun, andererseits kippt das Immunsystem. Ja. Dann wird Aluminium auch zur Wetterbeeinflussung, zum Geoengineering benutzt, und das fällt dann auf die Erde zurück, atmen wir ein und ist so in der Nahrungskette drin und einfach ein großes, großes Problem. Ja.
Mhm. Ja, bei den Impfungen, ich habe da letztes Mal nachgesehen, sind es aktuell 31 empfohlene Impfungen bis zum 15. Lebensmonat laut STIKO. Natürlich sind das Kombinationsimpfungen, das heißt, da sind dann eben mehrere Sachen zusammengepackt. Haben Sie sich schon mal die Mühe gemacht und das Aluminium zusammengezählt, was dort zusammenkommt als Adjuvanz für die jeweiligen Impfungen?
Nee, aber ich weiß, dass da Tabellen gibt, wo man das nachgucken kann. Also das ist beträchtlich dann, ja.
Ja, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, neugeborenem Kind, da steht ja ganz am Anfang die Hepatitis B-Impfung. Da fragen sich auch viele, warum beim Säugling Hepatitis B, und da gibt es Argumente dafür und dagegen. Da wollen wir jetzt gar nicht genau drauf eingehen. Was passiert denn mit einem mit einem heranwachsenden Baby, das gerade in der Entwicklung ist, und dann kommt da so ein Schwermetall, Aluminium, direkt in den Muskel oder vielleicht auch zufällig in die Blutbahn. Hm.
Na, im Muskel sind ja dann unsere Immunzellen, also unsere Makrophagen zum Beispiel. Das ist so die, ja, könnte man sagen, so wie die Streifenpolizei, wie der Wachschutz, der guckt, ob alles in Ordnung ist. Und dann kommt plötzlich Aluminium, also ein Fremdstoff, den der Körper überhaupt nicht kennt, ja. Und der wird dann halt aufgenommen von den Zellen und die können den dann halt auch im Körper verteilen. Und das ist dann das Problem, dass es dann irgendwo zur Entzündung kommt. Also wenn es dann ins Gehirn gelangt, dann gibt es da chronische Entzündung. Und wir sehen ja auch immer mehr Verhaltensstörung im Kindesalter, ADHS, Hyperaktivität bis krass hin natürlich auch zu Autismus. Das sind entzündete Gehirne, worauf die Medizin halt nicht guckt oder keine Idee hat, dass es daran liegen könnte, weil man das Gehirn auch so schlecht untersuchen kann. Also man kann da schlecht reingucken oder mal eine Probe nehmen und sagen, ah, es ist entzündet. Es fällt der Medizin und der Wissenschaft schwer, da diesen Brückenschlag zu machen, dass es ja daran liegen könnte.
Mhm. Sie haben auch das erwähnt zum Thema Geoengineering. Wie sind denn da eigentlich die Zahlen? Also, dass das Wetter beeinflusst werden kann durch den Menschen, das kann man überall mittlerweile nachlesen. Das lief auch schon in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber wie frequentiert wird das denn gemacht?
Schwer zu sagen. Das weiß ich nicht. Man kann sich ja nur mal den Himmel angucken, wie er so aussieht und hat dann schon ein Gefühl, dass da doch einiges passiert. Aber genaue Zahlen habe ich da nicht. Nee.
Okay, ist auf jeden Fall auch nochmal interessant. Dann beispielsweise auch, was man oft liest an Schwermetallen, das Thema Quecksilber. Mhm. Wie kommen wir denn mit Quecksilber in Berührung?
Also eine der häufigsten Quellen von Quecksilber heutzutage ist der Fischkonsum. Also das Quecksilber wird weltweit immer auch noch in der Kohleindustrie verbraucht, und wenn in China oder irgendwo ein Kraftwerk mit schlechten Filtern ist, dann wird massiv Quecksilber in die Atmosphäre gepumpt und man kann es im Fettgewebe bei den Eisbären in der Antarktis nachweisen. Und das landet dann alles in der Luft, dann regnet es runter, dann gelangt es in die Flüsse, in die Meere. Die Algen probieren das aufzunehmen und dann kommen halt die Fische und fressen dann halt die Algen, und da sind dann die Schwermetalle drin, und die kleinen Fische werden von den großen Fischen gefressen, sodass die Raubfische also das Hauptproblem sind. Vor allem Thunfisch ist doch eine ganz schöne Quecksilberbombe. Auch Lachs mit Arsen und Quecksilber belastet. Und wir sehen es immer wieder, wenn die Leute im Urlaub waren und relativ viel Fisch mal an der See gegessen hat, dass man im Blut, in der Vollblutanalyse, dann deutlich erhöhte Quecksilber- und Arsenwerte sieht. Also jedenfalls bei den Erwachsenen. Kinder essen ja immer weniger Fisch, und in Fischstäbchen, weiß ich, die vielleicht mal einmal die Woche gegessen werden, ist nicht mehr ganz so viel drin. Dann nimmt das schon ein bisschen ab. Ja. Eine ganz, ganz große Quelle sind natürlich auch noch die Zahnmaterialien, die Amalgamfüllung, was jetzt zum Glück auch in der nachwachsenden Generation bei den Kindern fast nicht mehr eingesetzt wird. Also wird vereinzelt noch gemacht, aber da sehen wir zum Glück, dass da ganz viele alternative Zahnmaterialien eingesetzt werden. Aber bei den älteren Leuten, sage ich mal, schon ab 30, ab 40 Jahren, da wurde schon noch ganz viel Amalgam in der Jugend verbaut. Also gerade auch in den neuen Bundesländern wurde ganz, ganz viel Quecksilber noch verarbeitet, und die Leute, die jetzt so 30, 40, 50 sind, da sehen wir noch ganz viel diese schwarzen Silberamalgamfüllung im Mund, und die sind einfach starke Quellen für Quecksilber, weil wir kauen da drauf rum, heiß und kalt und Abrieb, und auch noch, und wenn mehrere Materialien, also Metalle im Mund sind, dann kommt es auch noch zu Elektrogalvanismus, also zwischen Batterieeffekten sozusagen, dass sich da was auflöst. Also das ist doch noch eine sehr, sehr wichtige Quelle für Quecksilber.
Also ich merke, Sie haben am Anfang das Wort Detektiv verwendet, und ich kann immer mehr nachvollziehen, warum es denn dann wirklich so ist. Weil wenn wir uns mal dieses ganze Fass vorstellen mit diesen ganzen zusätzlichen Belastungen, die wir noch on top bekommen haben, dann irgendwann läuft das Fass über und das Immunsystem ist überlastet, und dann haben wir den positiv den Salat, aber dann haben wir die Katastrophe im Prinzip.
Ja, und dann wird immer nur auf den letzten Tropfen geguckt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist natürlich oft der Stress, ne? Dann,
ja. Dann ein weiteres Thema, das wahrscheinlich im Körper noch schwieriger zu detektieren ist, das Thema Plastik, Mikroplastik. Wie gehen Sie überhaupt die Thematik an?
Ja, also ehrlich gesagt kaum. Ja, weil wir können es nicht testen. Im Labor können wir es nicht testen. Auch über, sage ich mal, kinesiologische Muskeltests ist es schwierig, sowas zu testen. Also wir wissen davon und vermutlich beeinträchtigt es natürlich auch die Immunzellen und ist sicherlich auch ein Grund, dass wir halt ja diese Silent Inflammation oder auch oxidativen Stress und Mitochondrien Fehlfunktionen, Dysfunktionen sehen. Aber können es nicht messen. Ist ein Riesenproblem. Auch andere Konservierungsstoffe oder chemischen Sachen, die in der Umwelt und in der Nahrung drin sind, da haben wir keine Ahnung. Die können wir teilweise noch nicht mehr aussprechen. Man braucht ja nur mal auf sein Duschbad oder sowas zu gucken, was da kleingedruckt draufsteht. Da denken wir, das ist ja unglaublich. Da sind 10, 20, 30 Substanzen drin, die man noch nie gehört hat. Und ja, und da gibt es so viele Sachen, die wir einfach nicht kennen, die aber trotzdem wirken. Ne? Nur weil wir sie nicht sehen, messen oder kennen, hat es trotzdem Einfluss auf den Körper.
Ja, so viele Fragen. Auch zum Beispiel Fluorid in Zahnpasta. Haben Sie dazu irgendeine Meinung?
Ja, also Fluorid ist ganz klar neurotoxisch. Und jetzt ist gerade im Lancet eine neue Studie rausgekommen, dass das als Neurotoxin genau wie Schwermetalle eingeordnet wird. Und klar, wir haben zum Glück in Deutschland keine Fluoridierung des Trinkwassers, was in anderen Ländern schon ist, sondern wir haben es in Anführungsstrichen nur in der Zahnpasta. Aber auch da kann es natürlich dann über Jahre akkumulieren und vor allem unsere Zirbeldrüse schädigen, die Melatonin produziert, eins unserer stärksten Antioxidantien oder Entgiftungsmittel für unser Gehirn, auch für gesunden Schlaf. Und da soll Fluorid auch die Zirbeldrüse verkalken und das ist ein zunehmendes Riesenproblem.
Ja, ich kann da aus eigener Erfahrung auch berichten, dass zum Beispiel bei dem einen oder anderen Zahnarzt, natürlich nicht bei allen, das Thema Fluorid immer noch nicht angekommen ist. Und die argumentieren dann beispielsweise bei einer Zahnreinigung mit fluoridhaltigen Mitteln, argumentieren die, nee, das ist gut für den Zahn. Und dann frage ich nach, ja, und wie sieht's denn aus mit dem Rest des Körpers? Wie gut ist es für den Rest des Körpers? Und da kommt wenig bis gar nichts.
Ja, da ist überhaupt kein Bewusstsein da, dass an jedem Zahn auch ein ganzer Mensch hängt. Ja, also leider.
Ja, ist das auch so ein bisschen so die dass die Kompartmentierung der einzelnen Bereiche?
Ja,
dass
klar.
Man, also müssten wir nicht dann auch sozusagen im medizinischen Bereich das Studium Generale haben, wo man sagt, okay, klar, ich fokussiere mich auf meinen Bereich. Es macht ja auch Sinn, Experten zu haben. Aber ich muss immer noch das große Ganze im Auge behalten.
Klar, das wäre das Ziel. Aber wenn die Ärzte nicht weiter wissen mit irgendeinem Symptom, ja, also bei Darmbeschwerden und man nicht weiterkommt, dann schickt man denjenigen halt, den Patienten zum Gastroenterologen, der Magen-Darm-Spezialist, ja. Aber der hat ja noch nicht mal eine Sprechstunde heutzutage. Der schiebt ja nur noch einen Schlauch oben und unten rein, macht noch nicht mal einen Ultraschall, weil sich's ja einfach nicht mehr lohnt. Und eine sprechende Medizin gibt's da gar nicht mehr. Also es ist ja sehr, sehr traurig. Da wird dann nur geguckt, ob im Darm kein Tumor oder eine massive Entzündung ist und das war's dann, ja. Gut, wenn dann, ja, dann geht's zum Kardiologen, zum Pneumologen, alle Facharzt oder die Leute sagen, es könnte ja an meinen Nerven liegen, ich möchte mal zum Neurologen. Ja, natürlich liegt das vegetative Nervensystem, ist extrem wichtig, aber davon hat die Neurologie so gut wie keine Ahnung und die Leute werden also von Facharzt zu Facharzt geschickt und sammeln Befunde und wären aber kein Stück gesünder dadurch. Das ist ein Problem, weil keiner mehr den Gesamtüberblick hat. Völlig richtig.
Dann gibt's ja auch, was ja auch oft gemacht werden muss, ist die Anwendung von Kontrastmitteln. Das ist mir selber auch schon mehrfach. Also einmal habe ich mindestens ein Kontrastmittel gespritzt bekommen. Wie steht's denn da um dieses Gadolinium?
Also Gadolinium ist ein Problem beim MRT, beim Kernspinnen. Also bei normalen CT-Untersuchungen wird kein Gadolinium genommen. Das sind jodhaltige Sachen. Aber beim MRT wird Gadolinium benutzt. Und Gadolinium ist kann klar neurotoxisch sein. Und vor ein paar Jahren, 2018 oder 2019, sind auch ein paar Gadolinium-Präparate vom Markt genommen worden, weil es zu massiven Beschwerden gekommen ist. Also ein ganz, ganz prominentes Beispiel ist die Frau von Chuck Norris, Gina Norris. Und wenn man Chuck Norris und Gadolinium mal bei YouTube eingibt, dann kommt dann doch ein herzzerreißendes Video, wie schwer krank sie war mit neurologischen Symptomen. Und die haben doch da viel Öffentlichkeitsarbeit zum Glück gemacht, dass das ein bisschen auf die Bühne gehoben wurde. Und klar hatten die sehr, sehr viel Geld und konnten sie da gut behandeln, was viele halt nicht haben. Und das Stichwort ist da Gadolinium Deposition Disease, GDI. Und da gibt es auch eine Internetseite in Deutschland, glaube gadoliniumvergiftung.de. Da gibt es sehr, sehr viele interessante Informationen drüber. Und mit der Chelattherapie können wir das auch zum Teil ausleiten. Also Chelate sind Komplexbildner, die in die Vene gespritzt werden, die Schwermetalle, wo Gadolinium auch dazugehört, fängt, bindet und dann ausscheidet. Wichtig ist einfach, dass wenn unklare Symptome, vor allem Nerven, neurologische Symptome wie Kribbeln, wie Missempfindung und sowas, nach sowas auftritt, dass man daran denkt, um mal danach zu gucken. Also und dann im Urin Gadolinien zu bestimmen, ist sogar eine Krankenkassenleistung. Ja, also das man muss immer nur auf eine Idee kommen. Das ist bei allen Sachen in der Medizin so. Und wenn man sich mit irgendwas nicht auskennt oder noch nie gehört hat, dann kann man darauf gar nicht kommen. Das ist ja dann auch nicht böse gemeint, ja. Aber da sind wir wieder bei der Detektivarbeit, ne?
Ja. Wow. Also ich denke, das ist schon für den ersten Teil unheimlich viel, was wir gerade angerissen haben. Ich würde dann gleich gerne im zweiten Teil auf die möglichen Lösungen kommen. Und ich denke, es ist auch jedem Zuschauer klar geworden, dass in dieses Fass, da können unheimlich viele Sachen drin liegen, die dann eben endgültig zum Überlaufen führen und dann auch zum, ja, dann irgendwann kann der Mensch halt auch nicht mehr und dann entstehen da ganz schlimme Krankheiten heraus. Ich freue mich jetzt unheimlich darauf, in die Problemlösung zu gehen. Wie schon gesagt, wir brennen es unter den Nägeln. Und dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen mit Ihnen und dann gleich die positiven Nachrichten verkünden, wie wir da wieder entgegenwirken können. Bis dahin schon mal vielen, vielen Dank.
Gerne.